Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Mit der wundervollen Gesprächspartner und Partnerinnen. Da rede ich zum Beispiel mit Dagmar Manze, mit der großen Theaterschauspielerin, die ja immer wieder auch im Fernsehen zu sehen ist und jetzt auch zum Glück mal wieder im Kino. Ein großes Versprechen heißt ihr ergreifendes Kammerspiel. Und dann haben wir ziemlich viel Open Air, also Berlinale Goes Kiez. Die Sommerberlinale beginnt ja bald und auch das jüdische Filmfest geht raus, wird also auch Open Air die Filme präsentieren. Über all das werden wir reden in den kommenden 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin und Sie haben es sicherlich sofort erkannt, wir widmen uns jetzt den ausgestorbenen Urzeitwesen. Vor knapp 30 Jahren hat Steven Spielberg mit Jurassic Park Filmgeschichte geschrieben und für damalige Verhältnisse atemberaubende Spezialeffekte erzeugt und damit die Dinosaurier wieder auferstehen lassen. Und ich erinnere mich an diesen Augenblick noch ganz genau, das war schon überwältigend, plötzlich diese doch sehr echt aussehenden Dinos dort in diesem Film zu sehen. 3 Filme gab es damals, zumindest der erste hatte diese herausragende Qualität. Und vor 7 Jahren gab es dann eine neue Jurassic-Trilogie. Diesmal nicht Park, sondern World, Jurassic World. Seit Mittwoch nun ist der Abschluss dieser Trilogie im Kino. Anna Wollner, dich herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Hat sich den Film angesehen und mit dem Regisseur gesprochen. Anna, der Untertitel dieses Films ist ja hier zumindest bei uns Jurassic World, ein neues Zeitalter. Also was für ein neues Zeitalter wird da nun gerade eingeläutet?
Na, das ist eins, dass der Film leider nur ein paar Minuten wirklich wunderschön ausspielt und dass der letzte Film, der von der Geschichte her 4 Jahre zurückliegt, hinterlassen hat. Es ist schon gruselig, apokalyptisch und dystopisch, zumindest am Anfang. Eine Welt, in der Dinosaurier und Menschen koexistieren, in der wirklich jeder Gang zum Supermarkt, jeder Ausflug mit der Familie der letzte sein könnte, weil ein Flugsaurier deinen Weg kreuzt oder ein T-Rex hinter der Straßenecke lauert. Denn Dinosaurier leben und jagen wirklich überall. Das ökologische Gleichgewicht der Erde ist ins Wanken geraten und dann steht da leider schon die nächste Katastrophe vor der Tür und da verspielt der Film einfach sein Potenzial, das er gehabt hätte, um das jetzt schon mal zu sagen.
Anna, was könnte das denn jetzt noch für eine Katastrophe sein, also die alles nochmal toppen kann?
Ne, so ein bisschen ist das wie so eine biblische Plage, denn es machen sich genmanipulierte Heuschrecken auf allen Kontinenten breit, vernichten Ernten und, du ahnst es, stellen die Welt vor eine nahende Hungerkatastrophe.
Die Macht der Genetik wurde entfesselt.
Wir müssen einen schrecklichen Fehler korrigieren.
Die Weltuntergang so scheint abzulaufen.
Das muss alles gestoppt bzw. rückgängig gemacht werden, genauso wie die Entführung des jungen Mädchens mit der geklonten DNA, die wir aus den anderen Filmen schon kennen, also für die HeldInnen jede Menge zu tun.
Anna, genau mit diesen Möglichkeiten, also der Genmanipulation, hat ja schon der erste Film gespielt, das war das große Thema, wenn man genau hinsieht. Wie realistisch ist das alles jetzt hier oder darf man es einfach nicht ernst nehmen? Sollte man es vielleicht gar nicht ernst nehmen?
Die Dinos weniger, aber das mit den Heuschrecken, das sei gar nicht so weit hergeholt, meint Regisseur Colin Trevorrow.
It's a movie about genetic power. That has dinosaurs in it.
Es ist ein Film über die Kraft der Genetik, der zufällig auch noch Dinosaurier hat. Mir geht es eher um den Status quo heute. Wir haben die Möglichkeit, DNA zu verändern. Gerade die Genmanipulation von Insekten findet schon statt. Und wenn wir ehrlich sind, ist das ein bisschen außer Kontrolle geraten. Es gibt genmodifizierte Mücken in Florida, es gibt genmodifizierte Heuschrecken, die sich sehr schnell vermehren. Ich sehe unseren Film da fast als eine Warnung an die Wissenschaft, es nicht zu übertreiben.
To be grounded in right now. Ja, nicht übertreiben, das ist ein Credo, an das sich der Film leider selbst nicht hält.
Nun waren die Dinos, das habe ich ja schon gesagt, 1993 wirklich eine Sensation. Heute sind wir natürlich viel mehr daran gewöhnt. Nicht alles kommt aus dem Computer und sieht total echt aus. Da fragt man sich jetzt wirklich, kann die Nummer 6 die anderen wenigstens visuell, also was so die Tricks betrifft, in den Schatten stellen?
Also die Dinos sind schon sehr realistisch. Es ist natürlich wieder viel am Computer entstanden. Es gab aber auch ein paar animatronische Dinos am Set. Das ist nicht anders als 1993 das war. Und das macht schon Spaß, aber worüber der Film wirklich stolpert, ist diese checklistenartige Zusammensetzung. Du kannst eigentlich Jurassic World Bingo spielen und ständig abhaken. Es gibt Dinosaurier, natürlich. Es gibt den größten wahnsinnigen Wissenschaftler, der über seinen eigenen Größenwahn stolpert. Es gibt Kämpfe Dinosaurier gegen Dinosaurier. Es gibt Kämpfe Dinosaurier gegen Mensch. Und es gibt bekannte Gesichter. Denn neben dem Dino-Flüsterer Owen Grady, der natürlich wieder charmant kumpelhaft von Chris Pratt gespielt wird, ist diesmal auch die komplette alte Jurassic Jurassic Park Garde dabei, also Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill in ihren Paraderollen. Aber Jurassic World 3 labt sich zu sehr an seiner eigenen Franchise-Geschichte. Trevorrow gelingt es zwar, gerade die Action-Szenen teilweise wirklich spektakulär aussehen zu lassen und ikonische Momente des ersten Films auch zu zitieren. Ich sage nur T-Rex und nicht bewegen, aber am Ende, da erstickt der Film an seiner eigenen Nostalgie und verzettelt sich in zu vielen Handlungssträngen und Figuren. Viele Dinos, aber leider nichts dahinter.
Sagt Anna Woldner über den neuen Jurassic World Film Jurassic World, ein neues Zeitalter für Anna Woldner. Ist das hier offensichtlich nicht angebrochen? Ich danke dir ganz herzlich. Tschüss.
Sehr gerne, lieber Knut. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Wir wollen reden über eine der wichtigsten Filmkünstlerinnen Frankreichs. Agnès Varda. Vor 3 Jahren ist sie gestorben. Eine Filmemacherin, die ja das alte Formmaterial, das, was das Kino so anbietet, als Medium immer wieder genutzt hat. Und zwar so spielerisch. Sie hat sich selbst mal so schön bezeichnet als Bildersammlerin. Und nun können wir sie auch kennenlernen als Fotografin und als Installationskünstlerin. Das dritte Leben der Agnès Varda, so heißt diese Ausstellung im Kulturquartier Silent Green im Wedding und Anke Lebicke ist hingegangen zur Eröffnung. Grüß dich erstmal, Anke. Hallo, hallo.
Hallo, Knuti.
Anke, erklär uns erstmal, wie ist diese Ausstellung aufgebaut? Was hat Agnès Varda, die wir eben als Regisseurin ja sehr verehren und die Filmgeschichte geschrieben hat, was hat sie gereizt an Installationen?
Naja, sie hat sich ja immer gerne wieder neu erfunden und sie hatte ja auch so bestimmte Vorlieben. Und wenn ich in Paris bin, dann gehe ich auch ganz häufig an der Rue Daguerre vorbei. Dort hat sie ja gewohnt. Das ist so eine kleine Einkaufsstraße mit so einem sehr bunten Häuschen. Und da finde ich dann immer auf der Fensterbank so herzförmige Kartoffeln, so als Gedenken. Und wenn du dich erinnerst, diese herzförmigen Kartoffeln kommen ja in Sammlerinnen und Sammler in dem Dokumentarfilm auch immer wieder vor. Und diese Kartoffeln sehen wir jetzt auch in der Installation. Einmal sehen wir Agnès Varda als Kartoffel verkleidet. Das ist eine Hommage an ihre Kindheit, wo man sich eben auch immer Kostüme genäht hat. Und das ist wirklich ein sehr schönes Kartoffelkostüm. Und dann sehen wir eine Fotoserie eben von herzförmigen Kartoffeln, am Anfang noch so richtig frisch geerntet, knackig. Und dann, wie sie so langsam in sich verfällt, schrumpeliger werden und dann auch so komische Knospen bekommen. Und ich finde, das ist eine ziemlich heitere Art, doch über Vergänglichkeit nachzudenken, über den Prozess des Verfalls. Und da gibt es dann auch mal eine Installation, die ist ein Triptychon. Und Triptychons hat sie unheimlich viele in der Ausstellung, weil damit kann sie eben immer analoge und digitale Fotografie miteinander vergleichen, das Bewegte und das Standbild. Und das ist schon so toll, wenn man eben in die Ausstellung reingeht. Man muss dann ja runter in dieses ehemalige Krematorium und dann hört man schon das Meer rauschen und dann sieht man eben eine dreiteilige Ausstellung zum Meer und der Kuratorin Dominique Bluer war es eben sehr wichtig, dass jede Besucherin, jeder Besucher seinen, ihren Zugang zum Meer auswählen kann.
Ist es das große Bild von den aufgepeitschten Wellen? Sind das die Wellen, die sich am Strand brechen? Und die jetzt bewegen, also ein Standbild, ein Bewegtbild mit Ton? Oder ist es der Sand, der wirklich Strandsand ist und man das Gefühl hatte, man könnte drauftreten und darauf spazieren gehen mit nackten Füßen?
Anke, wir kennen das Werk, glaube ich, ganz gut von Agnès Varda und mögen ihre Filme. Wir haben sie auch selbst kennengelernt, immer wieder eine ganz mitreißende, schwungvolle, wunderbar sensible Persönlichkeit. Aber konntest du sie jetzt durch diese Ausstellung doch nochmal neu und anders entdecken?
Ja, ich meine, sie hat ja als Fotografin angefangen, bevor sie überhaupt Filme gemacht hat. Und man sieht eben frühe Fotografien von ihr. Und sie hat als Bildreporterin gearbeitet. Und so war sie dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg in einem kleinen bayerischen Dorf Dinkelsbühl. Und die Aufgabe war einfach für sie zu zeigen, wie die ganzen geflüchteten Menschen aus dem Osten und Westen eben die Stimmung und das Stadtbild dieses Dorfes verändern. Und das ist wirklich eine Dokumente einer Zeitreise, die aber sehr gegenwärtig sind. Und überhaupt finde ich ihre Fotografien, man könnte immer sagen, das sind Schnappschüsse, aber sie halten doch einen besonderen Moment fest. Also zum Beispiel gibt es da eins von einer Frau, die geht barfuß durch so ein französisches Dorf und über ihr ist so ein Plakat mit Sophia Loren. Und das Foto zeigt genau, wenn sie unter dieser Fotografie, unter dem Plakat von Sophia Loren ist. Also du hast so diese Bewegung dieser Frau, den Schwung. Dann das erstarrte Bild von Sophia Loren. Also da gibt es dann so eine Beziehung. Das fand ich unheimlich spannend. Und natürlich geht es dann auch um Schönheitsideale. Also kannst du dein eigenes Kopfkino in Bewegung setzen. Und das passiert bei diesen Fotografien überhaupt. Und wenn man ihre Filme nimmt, sie hat ja immer wieder an Originalschauplätzen gearbeitet. Also die Wirklichkeit dieser Plätze sollte dann ja auch in den Filmen mit einfließen. Das kann man bei diesen Fotografien sehr gut studieren, ihren besonderen Blick, aber auch ihre Gabe, dieser Wirklichkeit der Vorgefundenen einen Rahmen zu geben.
Es gibt ja viele Porträts von ihr, nicht? Also wenn sie mit dieser kleinen Kamera da so steht, einem kleinen Fotoapparat, mit dem sie fotografiert hat, und das ist für sie ein ganz wichtiges Arbeitsmittel gewesen. Anke, gibt es denn sowas wie einen roten Faden, also irgendwie eine Grundidee, die alle Werke dann zusammenhält?
Ja, also ich finde es ganz spannend, weil parallel findet ja eine Filmreihe im Arsenal statt und die heißt Passagen. Und ich würde auch sagen, diese Ausstellung ist auch eine Passage, also ein Durchgang. Man flaniert so an den Bildern entlang, man geht durch diese Meeresinstallation und immer wieder gibt es ihre Vorliebe für Strände. Also man sieht eben den Strand ihrer Kindheit, man sieht diese Installation. Dann geht es aber auch um Fischerfrauen, die ihre Männer eben verloren haben. Also da hat sie auch eine ganz bemerkenswerte Installation. Und parallel läuft dann eben auch dieser Film Die Strände von Agnès Varda im Arsenalkino. Und Dominique Bluer hat nochmal so betont, wie wichtig es ihr eben ist, dass sie den Menschen vor ihrem Objektiv wirklich begegnet ist.
War sie sehr von den Menschen fasziniert und das Potenzial, dass jeder, ob er jung oder alt ist, von einem Kontinent ist, den man überhaupt nicht kennt, oder die Nachbarin oder Bäckerin in der eigenen Straße, dass jeder Mensch so ein Universum einem eröffnen kann. Und das, diese Geschichten, ich meine, da hat sie ja auch Filme gemacht wie Daguerreotype.
Also Anke, es ist ein Spaziergang durch das Universum der Agnès Varda.
Ja, auf alle Fälle. Also es ist eine Erkundung, eine Expedition. Und ich finde ja, genau die Bewegung hat sie ja auch immer wieder in ihren Filmen. Sie erkundet ja was. Also sie erzählt ja gar keine Geschichten. Und ich meine, die extremste Erkunderin in ihrem Film ist sicher die Landstreicherin aus Vogelfrei, gespielt von Sandrine Bonnaire gewesen. Und die schläft dann ja manchmal auch in so einem komischen Zelt. Und dann gibt es draußen im Garten eben vom Silent Green auch so einen Verschlag, so was Zeltmäßiges, den Agnès Varda hat sich auch immer wieder Hütten gebaut. Und diese Hütten, die Dächer waren dann Filmstreifen. So lag sie dann da und hat gesagt, ja, ich lebe im Kino.
Das dritte Leben der Agnès Varda, also im Silent Green, im Wedding, ist diese Ausstellung zu sehen und die Retrospektive mit ausgewählten Filmen bis zum 17. Juli im Kino Arsenal am Potsdamer Platz. Anke, vielen Dank dir.
Tschüss.
Radio 1 war vormittags das Filmmagazin. In den deutschen Kinos ist jetzt ein Film zu sehen, der schon vor 2 Jahren entstanden ist. Ein Film, der ein ganz ergreifendes Kammerspiel ist, mit überragenden Darstellern und Darstellerinnen. Ein Film, dessen Entstehungsgeschichte und Hintergrund genauso spannend ist wie der Film selbst. Der Film heißt Rivale und ist der zweite Spielfilm von Markus Lenz. Ich erstmal herzlich grüße. Hallo Markus.
Hallo Knut.
Du erzählst die Geschichte eines kleinen Jungen, der ist 9 Jahre alt. Dieser Junge übrigens hinreißend gespielt von Jeliza Nazarenko. Den Namen muss man sich merken. Ich hoffe, dass er weitermacht. Inzwischen ist er ja auch älter als zu der Zeit, als du den Film gedreht hast. Also dieser kleine Junge ist dein Held und wir sehen die Welt, wir sehen die Schwierigkeiten, die Tragödie auch immer mit seinen Augen. Erstmal diese Frage, ein kleiner Junge in der Ukraine am Anfang lebend, das ist ja auch eine große Herausforderung, finde ich, für eine Geschichte. Du hast auch das Drehbuch mitgeschrieben, für den Regisseur dann auch ein Kind zu nehmen und dieses Kind zum Träger einer ganzen großen Tragödie zu machen. Also warum diese Entscheidung, mit einem Kind zu arbeiten?
Es war uns von Anfang an klar, dass wir diese Geschichte aus den Augen eines Kindes erzählen wollen, dass wir seine Perspektive einnehmen wollen, und zwar ganz radikal. Also es gibt in dem Film gar keine Szenen, die, in denen er nicht die Hauptrolle ist, in denen er nicht die führende Figur ist. Und dann haben wir angefangen, dieses Kind zu suchen in der Ukraine und haben, ich glaube, über 500 Kinder gecastet. Und irgendwann tauchte Jeliza auf und hat uns eigentlich vom ersten Moment des Castings hingerissen. Also er ist super begabt, finde ich.
Unglaublich. Also wie wirklich er diesen ganzen Film trägt, in jedem Bild präsent ist. Für uns auch die Identifikationsfiguren. Wir können ja auch mal schildern, was passiert mit ihm. Also es ist ein Kammerspiel, kann man sagen, aber ein Kammerspiel auch über weite Strecken entwickelt. Er ist in der Ukraine, die Großmutter stirbt, er ist plötzlich auf sich gestellt. Und was passiert dann? Denn dann führst du ja dieses Dreieck, dieses Figurendreieck zusammen.
Also der Junge möchte bei seiner Mama leben und die Mama arbeitet in Deutschland. Seit 3 Jahren sind die getrennt. Und nachdem seine Großmutter gestorben ist, beschließt er, nach Deutschland zu fahren und setzt sich in so einen Lieferwagen und schafft es über die Grenze und taucht dann auf in einer Wohnung in Braunschweig und denkt, er hat die Mama ganz für sich. Aber da ist eben dieser ältere deutsche Herr, gespielt von Udo Samel, der sie als so eine Art 24-Stunden-Pflegekraft eingestellt hat und wo eben der kleine Roman feststellen muss, das ist nicht nur ein Arbeitsverhältnis in all den Abhängigkeiten, die damit verbunden sind, sondern es wird eben auch erwartet, dass seine Mama so eine Art Ersatzehefrau ist. Und das mag er gar nicht und fängt dann an, für seine Mama zu kämpfen, beziehungsweise dafür zu kämpfen, dass er die Mama für sich allein haben kann.
Also ich finde, dann hat der Film übrigens sogar Züge, weil es auch sehr klaustrophobisch ist, nicht immer in diesen Räumen von einem Psychothriller. Also was der Junge da macht, das ist ja auch Psychoterror. Wir verstehen ihn gut. Man kann wirklich verstehen, dass er die ganze Liebe seiner Mutter haben will, die er so lange entbehrt hat. Aber was dann passiert, ist psychologisch dann auch wirklich sehr intensiv. Und ich bleibe bei diesem Wort. Vom Genre her hat es für mich sogar Züge eines Thrillers. Musste manchmal so an Polanski denken, Ekel oder so. Nicht diese Filme, die auch so klaustrophobisch entwickelt werden.
Naja, es war uns von Anfang an klar, dass wir jetzt so kein Sozialdrama oder kein so reines Sozialdrama erzählen wollen, ne? Sondern dass wir eine Situation nehmen, die eigentlich nach Sozialdrama schreit, aber das ganz spannend erzählen wollen, auch kein Kinderfilm machen wollen, sondern wirklich eine ganz spannende Erzählung, die Thriller ist, aber irgendwie so ganz tief in die Psyche dieses Kindes auch eintaucht. Und ich glaube, es ist interessant zu wissen, dass wir, ich glaube, 5 Jahre haben wir an diesem Drehbuch gearbeitet und immer wieder neue Fassungen geschrieben. Und am Ende hatte ich gemeinsam mit Lars Hubrich, dem Co-Autoren, ein Buch, das war wirklich ganz, ganz detailliert und sehr, sehr genau gebaut. Ja? Und dann kam Jelizar dazu, der kleine Junge, und mir war klar, das kann ich so eigentlich nicht machen. Also ich kann die Struktur erhalten, dieses Drehbuchs, aber ich kann ihm jetzt nicht sagen, guck mal, irgendwie 2 ältere deutsche Autoren haben sich das so ausgedacht, jetzt mach mal bitte das, weil mich das nicht interessiert hat. Sondern mich hat interessiert, wie würde ein 9-jähriges Kind in dieser Situation agieren. Das heißt, Elisa hat das Drehbuch nie erhalten, ne? Sondern ich habe ihm eigentlich nur immer gesagt, guck mal, jetzt ist die Situation diese, ja? Und was würdest du denn machen? Und dann hat er angefangen zu improvisieren. Ich war eigentlich immer, oder das ganze Team war eigentlich immer wahnsinnig fasziniert davon, was der denn da gerade macht. Ja? Das war nicht immer das, was im Drehbuch stand, natürlich nicht, aber es war immer besser. Fand ich.
Das ist wirklich sehr beeindruckend. Das ist einfach auch ein Kind, das man gern ansieht. Er hat so ein schönes, offenes Gesicht. Er ist fröhlich, er ist lustig, er freut sich auch. Aber er hat gleichzeitig auch diese Aggression, diese Wut, diese Verzweiflung. Also all das zeigt dieser Junge. Und das ist wirklich ein großes Erlebnis, ihn zu sehen. Das gilt aber auch für die anderen beiden Schauspieler, muss ich unbedingt sagen. Also Maria Bruni spielt die Mutter und der schon erwähnte große Schauspieler Udo Samel, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben übrigens. Alle 3 Figuren lassen Gerechtigkeit zu. Das fand ich so wichtig. Es geht um das Thema Abhängigkeit, das hast du gesagt. Aber jeder hat mit seiner Sicht ja auch recht. Auch Udo Samel sucht ja etwas, also seine Figur, der Gerd, will Liebe, will Zuneigung haben, will ja auch vielleicht sogar eine Familie schaffen. Die Mutter will ohnehin das Beste für alle. Also für mich ist das so anrührend zu sehen, wie jeder hier kämpft, aber leider jeder an einer anderen Front.
Ja, das war uns ganz wichtig, ne? Weil die andere Gefahr war, dass eben diese Figur des älteren deutschen Herrn, der da sich so eine osteuropäische Geliebte nimmt, die aber bei ihm arbeitet, dass das so eine Figur ist, die wir so ganz klar ablehnen. Aber da haben wir natürlich im Buch dran gearbeitet, aber Udo Samel schafft das dann durch seine Darstellung wirklich dieser Figur auch so eine Sehnsucht nach Liebe zu geben. Ja, also der macht zwar sehr viel falsch in diesem Film, aber wir verstehen doch, dass er eigentlich nichts anderes möchte, als geliebt zu werden, eine Familie zu haben, auch für diesen Jungen da zu sein. Aber er ist natürlich überhaupt nicht in der Lage dazu. Aber trotzdem spüren wir diese Sehnsucht. Das macht Udo wunderbar, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also jetzt müssen wir natürlich auch noch reden über die Hintergründe dieses Films. Denn wie gesagt, 2020 hatte er schon seine Premiere. Ich weiß, du bist mit einer Ukrainerin verheiratet, die sich übrigens auch sehr engagiert, eben um die Wahrheit, auch die dokumentarische Wahrheit in der Welt zu verbreiten. Die Drehorte, soweit ich weiß, in der Ukraine existieren schon gar nicht mehr. Und die Hauptdarsteller, die wir jetzt so gerühmt haben, sind, soweit ich weiß, eben jetzt in Deutschland. Also dieser Film erzählt ja nicht direkt vom Krieg, das geht ja gar nicht. Aber er erzählt ja schon noch etwas von unserem Verhältnis zum Osten. Also es ist schon auch ein ganz wichtiger Film in dieser Zeit. Aber wie ist es jetzt mit den Hintergründen? Was hat sich auch verändert für dich, für die Leute, die diesen Film gemacht haben, durch den Krieg?
Nee, also die Drehorte existieren natürlich schon noch, aber sie sind zerstört. Das ist ja ein Unterschied, ne? Jelizar ist mit seiner Mutter und seiner Großmutter geflüchtet nach Berlin. Unsere Produzentin Andrea Ufer hat ihre Wohnung freigemacht für die drei. Da leben die nun. Auch Maria Bruni hat die Ukraine verlassen. Ein Teil des Teams ist noch in der Ukraine. Viele sind auch in Westeuropa inzwischen. Das Hotel ist zerstört, in dem wir gewohnt haben. Die Drehorte in der Ukraine sind zerbombt. Ja, und wir, also meine Frau und ich, versuchen uns sehr zu engagieren. Wir waren jetzt beide, also Mila viel, viel länger als ich, aber ich dann eben auch einige Wochen, sind wir in die Gegend nördlich von Kiew gefahren, also Butscha, Irpin, Borodjanka. Das ist genau die Gegend, wo wir auch gedreht haben übrigens. Und du weißt ja, das ist eben die Gegend, die einige Wochen von Russland besetzt war und wo es diese Massaker gab und die Kriegsverbrechen. Und da haben wir angefangen, einen Dokumentarfilm zu drehen. Jetzt, den wir ja jetzt gerade schneiden. Also ich bin hier im Schneideraum und versuche dieses sehr, sehr, mir fällt gar kein Wort dafür ein, aber dieses doch sehr, sehr harte, ergreifende Material so zusammenzuschneiden, dass es nicht verharmlost, aber dennoch erträglich ist für ein deutsches Publikum.
Dann wünsche ich euch viel Erfolg natürlich jetzt beim Schneiden dieses sehr schwierigen Films. Jetzt haben wir aber von dir im Kino erstmal Rivale, ein großes Eifersuchtsdrama auch, eine großartige Familiengeschichte mit wunderbaren Schauspielern und Schauspielerinnen. Ein Film, den wir natürlich trotzdem jetzt mit anderen Augen sehen, wenn wir etwas erfahren haben über das Schicksal der Schöpfer und Schöpferin dieses Films Rivale. Jetzt also im Kino, großer deutscher Film in der Ukraine und in Deutschland gedreht. Alles Gute dir und vielen Dank, Markus Lenz.
Danke, alles Gute.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin, die schöne Tradition der sommerlichen Berlinale wird wieder aufgegriffen in diesem Jahr. Und zwar erfasst sie dann die ganze Stadt. Am Mittwoch geht es los mit erlesenen Filmen, mit wunderbaren Gästen, mit wunderschönen Filmabenden. Die Sommerberlinale hat auch ein ganz besonderes Motto und das kann ich mir alles gleich erklären lassen von der Geschäftsführerin der Berlinale, von Mariette Ressenbeck, die ich erstmal ganz herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo.
Mariette, es hat eine schöne Tradition und natürlich denken wir alle an die Sommerberlinale eben wegen Corona zurück, die ja irgendwie auch ein ganz schönes sommerliches Fest war. Erklär uns bitte mal die Grundidee für dieses Jahr.
Ja, also wir hatten ja im Februar nicht mit den vollen Kapazitäten spielen können. Mhm. Und wir haben natürlich viele Filme, die auch einen Verleih haben und die bald ins Kino kommen. Und wir wollten mit der Sommerberlinale noch mal ein bisschen darauf hinweisen, dass Kino wieder stattfindet, dass diese Filme bald im normalen Kino auch zu sehen sein werden. Und wir wollten unbedingt in der Tat über die ganze Stadt verteilt spielen. Und da wir aber letztes Jahr nach 9 Monaten Kulturpause wieder stattfanden, war das ein ganz anderes Setting. Das war eine andere Ausgangsposition. Und diesmal ist es ein bisschen eine andere Form.
Und die sollten wir jetzt mal erklären. Mariette, das Motto ist ja Berlinale goes Kiez. Das gehört sowieso dazu, dass die Berlinale auch in die Kiez-Kinos geht. Aber hier in dem Falle ist es in der Sommerberlinale ja dann nochmal ein spezielles Open-Air-Angebot.
Das Kiez-Programm ist sehr, sehr begehrt, ehrlich gesagt. Mhm. Die Kinos machen da sehr gern mit und wir gehen sehr gern mit unseren Filmen in den Kiez. Und in diesem Jahr haben wir die Freiluft-Kieze dafür angesprochen. Und wir sind vom Rehberge bis hin zu Friedrichshagen, aber natürlich auch in Friedrichshain. Also es ist sehr gut über die Stadt verteilt und ich denke, dass wir dadurch auch ein bisschen nochmal so die Berlinale in die Bezirke tragen können.
Und das ist wirklich das Besondere, also Sommerberlinale im Radio 1 Freiluftkino in Friedrichshain gab es schon immer, aber jetzt eben in all diesen großen, wunderschönen Freiluftkinos verteilt in der ganzen Stadt die Möglichkeit, Berlinale-Filme zu sehen. Lass uns vielleicht gleich mal reden über den Eröffnungsabend, weil da präsentiert er ja und auch wir als Medienpartner natürlich den Goldenen Bären.
Genau, Alcaraz von Carla Simon, der in Spanien wahnsinnig erfolgreich ist, schon 330.000 Leute ins Kino geholt hat. Eine sehr schöne Familiengeschichte, so generationenübergreifend, eine Geschichte, Geschichte, die vom Land spielt, aber auch von den Veränderungen, die überall stattfinden und wie man da in der Familie mit umgeht. Ist ein ganz toller Film. Also sehr berührend finde ich ihn auch. Und Carla Simon hat mit Menschen gedreht, die keine professionellen Schauspieler sind. Sie hat auch monatelang oder jahrelang eigentlich das Casting betrieben. Es ist ein sehr authentischer Film, der aber gleichzeitig auch sehr emotional ist.
Also ich finde ihn auch wunderbar. Und besser kann es gar nicht losgehen als mit diesem herzerwärmenden, gleichzeitig dokumentarisch sozial genauen Film. Also tolle Eröffnung, dann du wirst dabei sein. Ich werde versuchen, auf jeden Fall auf der Bühne zu sein und zusammen mit Carlo Chatrian dann gemeinsam diese Sommerberlinale eröffnen, was eine große Ehre und eine große Freude ist. Aber es geht ja dann auch weiter und es werden auch in den anderen Kinos immer wieder Gäste da sein und zwar sowohl Filmemacher als auch Filmemacherinnen, aber eben auch Sektionsleiter. Wie läuft das dann genau ab?
Wir haben natürlich durch die ganzen Sektionen hindurch das Programm zusammengestellt, also Wettbewerbsfilme, aber auch Panorama oder Generation. Und in dem Moment, wo es ein Film aus der Sektion Panorama oder Generation ist, tritt dann die entsprechende Person auf, die den Film ausgesucht hat. So Marion Redpath wird Nelly und Nadine in Schloss Charlottenburg vorstellen oder Michael Stütz wird einen Film vorstellen. Aber wir freuen uns zum Beispiel auch ganz doll auf Nicolette Krebitz, die am zweiten Abend für ihren Film AEU kommen wird. Und ich denke, dass das für die Gäste natürlich ganz toll ist, so eine heimische Regisseurin begrüßen zu können.
Also unbedingt. Ich freue mich zum Beispiel persönlich sehr aufs Kurzfilmprogramm. Auch das wird präsentiert im Freiluftkino, weil man ja dann die Filme auch mal so geballt sehen kann. Das Beste aus dem Kurzfilmprogramm, was ja manchmal ein bisschen untergeht bei der Berlinale.
Das stimmt. Na? In der Hasenheide.
Genau.
Anna Henkel Donnersmarck wird es vorstellen. Und Kurzfilme sind natürlich kurzweilig. Die sind irgendwie so anregend, weil man ganz schnell eigentlich auf den Punkt kommen im Kurzfilm. Ein bisschen anders als im Langfilm, wo man manchmal längere Wege hat.
Das stimmt. Da freue ich mich sehr drauf. Da habe ich die Freude dann mit Anna Donnersmarck zu reden über ihr Programm, denn sie ist ja Leiterin dieser Sektion. Sag uns vielleicht noch insgesamt zum einen, wo kann man überhaupt das Programm auch genau nachlesen, weil es ist so viel, es sind so viele Gäste, so viele unterschiedliche Orte und wie läuft das dann ganz praktisch ab?
Also auf jeden Fall steht das Programm auf unserer Berlinale-Website unter dem Header Berlinale Goes Open Air. Die Tickets bestellt man dann allerdings direkt beim Freiluftkino, weil die Freiluftkinos selber die Tickets managen. Ich glaube, es sind auch noch in der zweiten Festivalhälfte Tickets da. In der ersten Festivalhälfte wird schon ein bisschen knapper, aber ist auch, glaube ich, immer noch was da. Vor allem, weil die Kinos natürlich in diesem Jahr wieder mit voller Kraft spielen können und nicht wie im letzten Jahr Abstandsregelungen galten. Kommen doch einige hunderte Zuschauer immer zusammen.
Das sind auch große Kinos, also die haben eine große Kapazität und können viele Leute einladen. Und vielleicht ganz zum Schluss von dir noch ganz persönlich die Einladung zu diesem Sommerfest der Berlinale.
Also ich freue mich, wenn wir uns da begegnen. Und ich habe mich letztes Jahr sehr gefreut, als ich in all diesen Freiluftkinos ganz unterschiedliche Publikumsmenschen kennengelernt habe. Und ich denke, ich werde einige davon wieder begrüßen können in diesem Jahr.
Und ich werde dich begrüßen können und freue mich auch sehr darauf, das Publikum zu begrüßen. Radio 1 ist also Medienpartner dieser großen Sommerberlinale. In diesem Jahr am Mittwoch geht es los. Uns allen natürlich ein schönes sommerliches Berlinale-Fest. Tschüss, bis dahin.
Bis dahin, tschüss.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Und gleich mit unserem Gast, jetzt sage ich auch mal schon, wer es ist. Wir kennen sie schon ewig. Das ist das merkwürdige Gefühl, eine große Vertrautheit, denn sie war Christiane F. Sie hat diese wunderbare Figur gespielt und sich damit auch in die Herzen hineingespielt. Sie ist auch Schauspielerin. Sie ist aber auch Drehbuchautorin, eine sehr renommierte. Und jetzt ist sie auch Regisseurin. Und das ist eine ganz wunderbare Sache, ein wichtiger Schritt. Zumal der Film, den sie gemacht hat, Alles in bester Ordnung, das ist ein richtiger Hit geworden. Und das ist so schön in Zeiten, wo die Kinos so leer sind, wo Leute sich nicht hintrauen. Dieser Film hat richtig viele Zuschauer gemacht und wird noch viel mehr machen nach unserem Gespräch gleich mit Nadja Brunkhaus. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Und ich freue mich sehr, Sie jetzt begrüßen zu dürfen. Ich habe es ja schon angekündigt. Nadja Brunkhaus ist bei uns. Hallo, hallo. Erstmal schön, dass du da bist.
Hallo, Berlin.
Und Potsdam.
Und Potsdam.
Ich freue mich wirklich sehr. Wir kennen uns auch schon sehr lange. Und natürlich kennen dich die Hörer und Hörerinnen durch Christiane F., also durch diese große, frühe Leistung von dir. Warst 13, 14?
Wie wir gedreht haben, also angefangen haben zu drehen, war ich 13. 13, ich hatte Geburtstag während des Drehens. Bin 14 geworden.
14 genau. geworden. Und ich betone das auch deshalb so, weil dieser Film ja jetzt nochmal in einer ganz wunderbaren Edition erschienen ist, restauriert, wirklich richtig schön aufpoliert mit viel Begleitmaterial.
Endlich auch. Mal Bonusmaterial, das gab es nie. Und jetzt haben wir mal was gemacht, auch Interview mit mir und so. Mhm. Das haben sie echt schön gemacht, muss man echt sagen, ja.
Und ich fange damit jetzt auch schon wieder an, wie alle das machen, die mit dir da reden, obwohl du danach auch noch weiter gedreht hast, eben auch Drehbücher geschrieben hast. Sehr schöne Amelie Rent war so ein wunderbarer Film, ein Kinder- und Jugendfilm. Trotzdem wird das immer so sein, dass die Christiane F. natürlich so über deinem Leben schwebt. Und dann fragt man sich, wie ist es mit ihr?
Du, ich bin dankbar. Also ich bin A, der Christiane dankbar, dass sie ihr Leben zur Verfügung gestellt hat, weil das ist ein archaisches Thema, was uns alle anspricht. Da muss man ihr grundsätzlich mal dankbar sein. Aber ich bin auch dankbar, dass das so mit mir passiert ist. Ich habe mir das ja nicht so ausgewählt, so direkt, dass es passiert ist, weil ich dadurch das machen kann, was ich gut kann, nämlich Filme.
Ja. Und dieses Gesicht von ihr irgendwie, das identifiziert man immer dann auch mit der echten, finde ich. Also dein Gesicht ist irgendwie identisch mit ihrem, weil ihr es natürlich auch nicht so präsent ist.
Sie hat ein Foto damals draußen gehabt und von mir hatten sie ganz, ganz viele. In dem Titel war der Name präsent, das heißt das Foto und der Name war eins. Das heißt, viele haben einfach gedacht, ich bin das.
Ja. Ich gebe auch zu, als wir uns das erste Mal gesehen haben, musste ich immer wieder abstrahieren und denken, nein, 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 sie ist Schauspielerin.
Das ist nur die es gespielt hat.
Ja, wirklich, ganz naiv gebe ich das gerne zu. Wie du schon gesagt hast, durch diese Rolle, durch dieses Spiel bist du überhaupt reingekommen. Es ist übrigens auch interessant, der Film jetzt auch in seiner schönen Fassung jetzt nochmal in Berlin zu sehen, West-Berlin, das es ja so auch nicht mehr gibt. Also es ist auch eine Konservierung einer bestimmten Lebenshaltung, einer Lebenslage.
Ja, es ist echt schade auch, dass der Bahnhof Zoo jetzt so normal geworden ist. Weißt du, das kannst du ja jetzt austauschen, da sind die gleichen Geschäfte wie überall. Das ist ein bisschen tragisch, finde ich eigentlich. Aber ansonsten, ja, natürlich ist auch ein bisschen Nostalgie drin. Ne? Aber der Film funktioniert immer noch. Der funktioniert als Film. Ich bin ja immer noch so baff, wenn ich habe jetzt vor kurzem begriffen, die waren 32, Bernd Eichinger und Uli Edel, als sie das gemacht haben. Also junge Kerle und haben da so einen riesen Teil hingerockt.
Ja. Ab wann war es denn für dich dann auch klar, es geht jetzt weiter? Es muss ja nicht so sein. Auch bei sehr begabten Kindern, Darstellern, Darstellerinnen kann es sein, dass man was ganz anderes dann macht.
Naja, das hat ja so einige Kurven genommen. Erstmal war ich total überfordert, habe alles abgelehnt, weil das einfach zu viel war für mich. Später habe ich gedacht, naja, eigentlich hat es mir doch Spaß gemacht. Und dann habe ich auch Schauspielschule gemacht. Wie das so Kurven macht. Und dann habe ich mich da eher beim Schreiben gefunden. Das lag aber auch daran, dass ich Mutter geworden bin. Und ich finde die Kombi, sage ich mal, Kindergarten und Schreiben passt gut. Ne? Dass man so einfach sagt, dann ist das Kind im Kindergarten, dann schreibst du ein bisschen und dann bist du wieder Mama. Das hat für mich gut funktioniert. Ja, und jetzt ist halt der Zeitpunkt, wo ich sage, gut, jetzt der Film, der jetzt kommt, Alles in bester Ordnung, ist so persönlich, das ist nämlich eine Hommage an meine Mutter, dass ich gesagt habe, den möchte ich wirklich selber machen und so erzählen, wie ich will, nicht so typisch deutsch, sondern ein bisschen französisch angehaucht, englischer Humor, viel Lachen, ne, nicht so deutsche dramatisch. Und da habe ich gesagt, so, jetzt ist mal Regie dran.
Und darin sieht man, dass du eine sehr erfahrene Autorin bist, weil du hast dramaturgisch jetzt selbst rübergeleitet zum Film. Der hat es jetzt gereicht mit der Vergangenheit und sehr geschickt bist du jetzt in die Gegenwart gekommen. Elegant, elegant. Alles in bester Ordnung, dass der Film auch einen französischen Look hat, das liegt nicht zuletzt auch an den Darstellern, finde ich. Weil Corinna Harfouch, für mich ja sowieso, ich sag, wenn die in Frankreich wäre, würde man jedes Jahr für sie 3-4 Filme schreiben und sie würde ein Superstar sein auf allen Titelseiten. Sie spielt also diese Frau, die offenbar die Ähnlichkeit mit seiner Mutter hat. Dann haben wir den wunderbaren Daniel Stresser, kennen wir vom Tatort Saarbrücken.
Ja.
Und vielleicht kannst du mal beschreiben, was diese beiden Menschen in deinem Film zusammenführt.
Naja, es geht um das zu viel und das zu wenig. Also die Frau, also damit Corinna Harfouch, die hat halt viel. Sie ist Sammlerin, leidenschaftliche Sammlerin von Dingen, hat auch Mitleid mit Dingen, kann die nicht stehen lassen und hat eine sehr liebevolle Beziehung zu Sachen und auch haptische. So, das bedeutet aber, dass ihre Wohnung relativ voll ist und sie trifft auf einen Menschen, der sagt, ich möchte mit so wenig wie möglich durch die Welt gehen. Das ist der Finn, Daniel Stresser. Und die beiden, so ein bisschen Screwball-Komödie-mäßig, hauen sich dann ihre Meinungen um die Ohren und das kann sehr, sehr witzig sein.
Also der lebt über ihr, kann man ja auch sagen, ist einfach gezwungen, sucht, weil er einen Rohrbruch hat, glaube ich. Ne?
Er löst einen Wasserrohrbruch aus und damit kommt er so ein bisschen in so eine Halbobdachlosigkeit und sie nimmt ihn dann auf wie so einen nassen Hund, sage ich mal. Und dadurch ist er dann auch bei ihr in der Wohnung und das sind natürlich zwei Welten, die da aufeinander stoßen, die sehr viel Humor entwickeln.
Wir werden nicht zu viel verraten, weil sie kommt ja auch in eine Notlage. Also letztlich kann sie diesen Zustand kreativer Unordnung nicht mehr halten, weil da kommen auch Leute und sie muss dann mit dem Vermieter nach klarkommen. Also das ist eine Notlage für sie. Und wie das da aussieht, Nadja, das müssen wir hier wirklich mal rüben. Auch die Ausstatterin, glaube ich, war es?
Ausstatterin, die Sassi Knepper, Hamburger Ausstatterin, also Szenenbildnerin, die ist grandios, was die gebaut hat. Stalaktiten, Stalagmiten, da sage ich immer, eine Höhle. Also ich habe immer gesagt, wenn die Wohnung nicht funktioniert, brauche ich den Film nicht machen. Ja, ja. Und diese Wohnung als Lebewesen funktioniert. Die funktioniert, die ist liebevoll. Wir sind da mit der Kamera durchgeflogen in Leichtigkeit. Und gleichzeitig ist sie aber sehr voll, die Wohnung. Die Leute sind fasziniert. Ja. Und ich glaube auch, die Leute haben echt wieder Bock auf Leichtigkeit im Kino. Ich mache ja gerade eine Kinotour, fahre von Kino zu Kino. Und die haben wieder Lust zu lachen und auf Leichtigkeit und eben auf Farbe. Und dieser Film, der gibt das denen. Ne? Die sind ganz glücklich, wenn sie danach rauskommen.
Also du hast damit schon angedeutet, es ist wirklich ein richtig großer Erfolg. Du hast jetzt 30.000 Leute im Kino. Das ist unglaublich zurzeit, weil die Zahlen sind so, so schlecht. Und dass dieser Film so durch die Decke geht, das ist natürlich ein schöner Triumph, auch eine Freude für die Kinos, in denen du bist. Du hast gerade so eine kleine Erklärung schon gegeben, durchaus. Also, aber ich denke, es hat auch damit zu tun, jeder, ob er es jetzt so weit treibt oder nicht wie sie, kann irgendwie verstehen. Ich habe so viele Dinge, die ich nicht wegschmeißen kann. Bei mir sind es Bücher übrigens auch, wo ich weiß, die wirst du niemals lesen. Das schaffst du gar nicht mehr.
Es ist ein archaisches Grundthema. Ich versuche immer, archaische Grundthemen zu finden, die alle Menschen ansprechen, auch übrigens interkulturell. Also der Film funktioniert auch in anderen Ländern, weil jeder beschäftigt sich mit seinen Dingen. Wir haben uns, wir haben unsere Klamotten und dann haben wir unsere Dinge. Und das ist wiederum vollkommen individuell, was wir da brauchen. Und der Film versucht auch vollkommen ohne Wertung auszukommen. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch und es gibt auch keine, sage ich mal, Räumaktion und dann ist alles sauber. Sondern nein, jeder braucht das, was er braucht und soll da bitte für auch stehen. Und ich glaube, diese Weltoffenheit oder die Offenheit kommt in dem Film auch super rüber.
Nadja Brunkhaus ist bei uns zu Gast. Jetzt auch Regisseurin neben vielem anderen, was sie im Film jetzt schon gemacht hat. Jetzt also ihr erster Film im Kino. Alles in bester Ordnung. Heute Abend wirst du ja richtig auch feiern, diese 30.000, ne?
Ja, ja, wir sind im Kant-Kino. Kommt vorbei. 30.000 Leute haben wir schon dabei. Und was ich auch immer mache, was sehr lustig ist, es geht ja um das zu viel und das zu wenig. Also mein Humor ist das, wenn du vorher eine Umfrage machen würdest, vor dem Kino, alle würden sagen, ja, ich brauche mal ein bisschen weniger. Was ich mache, ist im Kino, ich verlose zwei Requisiten aus der Wohnung. Ich habe 200 Dinge aus der Wohnung mitgenommen.
Echt?
Und verlose die auf meiner Kinotour. Und das ist so lustig, weil die Leute freuen sich. Die kriegen dann, also zwei Menschen gehen mit einem Ding mehr aus dem Kino raus. Und für heute habe ich ganz tolle Sachen. Wirklich. Ich kann nicht verraten, was, aber es ist wirklich was ganz Spezielles. Und die freuen sich, die Leute gehen mit ihrem Ding raus und haben eins mehr. Ich hätte mich halt auch gefreut, wenn ich aus dem Film, den ich sehr mag, ein schönes Ding gehabt hätte. Also komm vorbei, 20:30 im Kant-Kino heute. Ich bin da, alles da.
Und verlost. Und diese beiden Dinge, die du da verlosen wirst, die kommen nicht ins Filmmuseum, aber vielleicht mal ein anderes Requisit aus diesem Film. Es sind ja wirklich unendlich viele Sachen, die sie da sammelt. Also Toaster, Lampen, Bilderrahmen, das ist alles da, Schuhe. Sie kann nichts wegwerfen.
Und aber alles schönes Zeug. Ne?
Alles schönes Zeug. Aber beschreib da bitte nochmal Ihr Verhältnis zu den Dingen. Denn ich sag mal, zu den Menschen ist Ihr Verhältnis schon komplizierter, glaube ich, und gebrochener.
Na, beide, Finn und Marlene, haben das Thema, dass sie Menschen nicht so gut in ihr Leben lassen können, zu diesem Zeitpunkt des Films. Und sie katalysieren sich gemeinsam durch den, wie sie sind, in eine andere Welt. Weil am Schluss sind sie beide bereit, Menschen in ihr Leben zu lassen. Das sind 5 Tage, die sie miteinander verleben. Und da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das jetzt erzähle. Darum geht es, ne? Dass sie ihr Herz aufmachen können. Und ihr Verhältnis zu den Dingen. Ja, meine Mutter, wie gesagt, die war sehr, sehr hübsch, total intelligent. Eine tolle Frau, Balletttänzerin übrigens. Und hatte einen kruden Humor, Berlinerin. Ne? Ja. Und die hatte halt sehr, sehr viele Dinge. Und das hat mich gereizt, ne? Diese Diskrepanz zwischen dieser Schönheit und jemand, der so ein Thema zu Hause hat, wo die Tür zu ist, ne? Und das zu erzählen. Und die hatte so einen haptischen Angang. Die konnte die Sachen so wertschätzen. Ich finde, Sammler können ihre Dinge so wertschätzen. Die haben wirklich einen guten Zugang, einen emotionalen Zugang zu den Sachen.
Das Beunruhigende ist vielleicht bei ihr dann doch, Sammler haben ja meistens ein Thema, würde ich mal sagen. Also die sammeln Briefmarken
nicht
oder
alle,
Münzen.
Nein,
so,
also es gibt ja in allen... Gibt's
und,
ja in
aber sie sammelt ja alles.
Ja, aber es gibt ja in allen, wie soll ich sagen, in allen Abstufungen. Ja. Also ich bin mittlerweile der Meinung, man wird geboren entweder ein bisschen mehr Richtung Finn oder ein bisschen Richtung Marlene. Also ich kann das anhand meines Bruders verifizieren. Ich bin in so einer 68er-WG aufgewachsen, es war ziemlich schmuddelig da. Ja. Und ich war mehr so Pippi Langstrumpf Sprachensuche, habe alles gesammelt, Sperrmüll, toll und so. Und mein Bruder, der hat schon mit 9 Jahren tatsächlich sein Zimmer gestaubsaugt und abgeschlossen.
Ah, ja.
Und ich damals habe ich gedacht, das ist ein Marsmännchen, der gehört nicht zu mir in die Familie, aber jetzt weiß ich, er hat für sich gesorgt. Ja, der hat einfach, der braucht Struktur und macht das. Und es gibt kein richtig und es gibt kein falsch.
Absolut.
Und, aber frei nach Karl Valentin, alle Dinge haben 3 Seiten. Eine positive, eine negative und eine lustige. Na, man kann da richtig drüber lachen.
Also für meinen Bruder war es vielleicht ein bisschen der Gegenentwurf zu deiner Mutter. Man lebt ja manchmal so im Gegenentwurf.
Ja, natürlich.
Ich mir vorstellen, dem, was du gerade geschildert hast. Und wie waren jetzt deine Erfahrungen zum ersten Mal beim Drehen, also als Regisseurin? Das ist ja doch nochmal was anderes. Ein Drehbuch zu schreiben, abzugeben, dann macht es jemand anders. Aber hier warst du nun auch mit diesen beiden tollen Darstellern. Joachim Krohl wollen wir nicht vergessen.
Joachim Krohl ist auch dabei. Ja. Ich habe ja immer gedacht, und deswegen hatte ich so Respekt vor dem Regieführen, dass Regieführen heißt, dass du weißt, dass du wissen musst, wo es überall lang geht. Das stimmt ja gar nicht. Du arbeitest ja mit einem Riesenteam von Leuten, die alles besser wissen als du. Ich bin so ein Universaldilettant, ich kenne alles ein bisschen. Und was meine Aufgabe ist, diesem tollen Team, also inklusive der Schauspieler, jedem seinen Raum zu geben, dass sie das Beste leisten können. Und das irgendwie, sag ich mal, zusammenzuführen. Aber ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht alles können, im Gegenteil. Ne? Und das hat super funktioniert. Die Leute haben das sehr gern mit mir gearbeitet.
Das sagen aber wirklich viele Regisseure und Regisseurinnen. Gute Besetzung und dann staunen und gucken, was sie machen.
Staunen und gucken, was sie machen. Wirklich. Also Corinna und auch Daniel Stresser, der hat einfach eine Kraft, einen Humor, ein Slapstick, sowas Tolles.
Und wir werden den Schluss natürlich nicht verraten, aber ich kann jetzt zu Ende unseres Gesprächs sagen, weil du hast ja so schön gesagt, sie öffnen sich, sie lassen Menschen ihr Leben, aber ohne sich zu verleugnen, also ohne sich selbst zu verraten. Und dafür ein Schlussbild zu finden, inmitten all dieser Dinge, das ist auch eine schöne Leistung, natürlich auch eine visuelle Leistung.
Ja, ich sage immer jetzt auf der Kinotour, bevor ich gucke kurz vorher auf die Bühne und sage immer, wisst ihr, euer Lachen ist mein Lohn. Aber in Wirklichkeit ist es das Atmen, wenn dieses eine Bild kommt. Also da gibt's so ein besonderes Bild, das ich eben nicht sagen kann. Aber wenn man da ankommt, die Kamera fährt so rein und dann stöhnen alle auf. Ja. Und dieses Stöhnen, das ist mein Lohn. Ich habe 6 Jahre an diesem Film gearbeitet. Dafür, ich bin jetzt in der Erntezeit mit meiner Kinotour.
Und die wird heute unter anderem dich nach Berlin führen, also 20.30 Uhr im Kant-Kino. Wir haben es gehört, der Film läuft in mehreren Berliner Kinos. Auch hier in Potsdam übrigens im Thalia-Kino.
Ja, genau, tolles Kino.
Ist er zu sehen, also man kann ihn sehen, man kann sich erfreuen am wunderbaren Spiel und auch daran, wie Ordnung und Unordnung hier ineinander übergehen und plötzlich auch vielleicht manchmal die Seiten tauschen. Das lässt sich gar nicht mehr so ganz genau sagen. Vielen lieben Dank, war schön, dass du bei uns warst. Und noch heute Abend natürlich viel Spaß in Berlin. Nadja Brunkhorst, der Regisseurin von Alles in bester Ordnung.
Schön, da gewesen zu sein.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Während wir hier in der Kulturbrauerei die Premiere feiern, beim schönen Mittwoch des Films Ein großes Versprechen, habe ich die große Freude, mit 2 Frauen zu reden, die diesen Film gemacht haben, die ihn tragen, die ihn zu einem großen emotionalen Erlebnis machen. Ein außergewöhnlicher Film über ein Thema, das auch ganz selten so erzählt wird und das uns sehr, sehr nahe geht, das uns berührt. Über den will man unheimlich lange reden, über diesen Film. Und ich bin gespannt, wenn der Film jetzt gleich zu Ende ist, wie die Leute dann reagieren werden, wenn sie diesen Film sehen, der jetzt auch im Kino zu sehen ist. Ein großes Versprechen. Sie hat mir davon schon ganz viel erzählt, von diesem Film. Sie ist ein Theaterstar, sie ist in einer komischen Oper zu erleben, sie ist Tatortkommissarin, also das Höchste, was man im deutschen Fernsehen erreichen kann, hat sie erreicht, sie ermittelt im Tatort. Aber dieser Film war ihr unendlich wichtig und ich freue mich jetzt sehr, dass er endlich jetzt auch mit den Corona-Verzögerungen und im Kino zu sehen ist und ich freue mich sehr, dass sie hier ist, die Hauptdarstellerin des Films Ein großes Versprechen, Dagmar Manzel. Hallo, hallo.
Hallo.
Und ich freue mich sehr, dass die Frau hier ist, die diese Geschichte uns erzählt, die sie uns nahe bringt, die schon ganz viel gemacht hat, viele dokumentarische Arbeiten, aber jetzt mit diesem Film ihr Debüt abliefert als Langspielfilm Wendler Nölle. Hallo, hallo.
Hallo.
Und du hast ja wirklich für diesen Film einen traumhaften Cast zusammenbekommen, nicht nur Dagmar Manze, sondern sein altes Paar, ein altes Ehepaar, das schon lange zusammen ist. Wir haben noch Rolf Larsgaard dort, den kennen wir bestens als Wallander, großes schwedisches Schwergewicht, ein Charakterdarsteller. Erstmal wüsste ich gern, war sowas zuerst da? Manchmal ist da so eine Konstellation da, so eine Vorstellung, da könnte was Tolles entstehen, wenn ich 2 so Leute zusammenbringe?
Nee, war tatsächlich nicht. Ich hatte ihn immer im Kopf, weil er einer meiner Lieblingsschauspieler immer war und ich diese Wucht und gleichzeitige Zärtlichkeit und Durchlässigkeit in seinem Spiel immer sehr, sehr bewundert habe. Und der war schon in meinem Kopf, bevor die erste Zeile geschrieben wurde. Und dann habe ich mich auf die Suche nach der Frauenrolle gemacht, mit meiner Casterin Sophie Molitoris, und habe Dagmar Manzel dann für mich und für die Rolle im Theater entdeckt, im Deutschen Theater, in Gift von Christian Schwocho. Und da wusste ich sofort, das wird's. Die beiden wussten noch nicht so richtig von ihrem Glück. Und dann haben wir eine Art Testdreh gemacht. Und dann ist Rolf nach Berlin gekommen und die beiden waren vor der Kamera. Und dann war es klar, das ist die Liebe.
Interessanterweise musste ich auch an den großen Theaterabend Gift manchmal denken bei deinem Film, weil das ja auch eine Art Kammerspiel ist, wo große Gefühle zugelassen werden und wo du, Herr Dagmar, auch den ganzen Reichtum deiner Gefühlswelt zeigen kannst. Was für eine Frau erstmal, vielleicht kannst du sie uns vorstellen, spielst du hier? Das ist ja eine Frau, die erstmal ein relativ normales, ich würde fast sagen durchschnittliches Leben führt, bis zu einem bestimmten Punkt vielleicht?
Ja, naja, also was mir so gefallen hat an dieser Rolle ist, dass sie so spröde ist. Also, dass sie ja von Anfang an also eine sehr starke Frau ist und sie auch eine sehr intensive Liebesbeziehungen haben, beide immer noch nach so vielen Jahren, was wirklich auch sehr schön und sehr zart erzählt ist. Und dass sie natürlich sich voll dagegen wehrt, als sie merkt, dass diese Krankheit, die sie ja hat, fortschreitet. Und diese inneren Kämpfe und diese Abwehr und dieses Verdrängen und das Verleugnen, dass Zuschauer, die beschreiben das ja manchmal, was wahnsinnig macht, wenn man sieht, warum lässt die sich nicht helfen, diesen Prozess zu zeigen, bis sie an diesen Punkt kommt, wo sie sagt, ich muss mir Hilfe holen, das hat mich wahnsinnig interessiert. Und dieser Widerspruch in ihr, der aufbricht, das war einfach für mich als Schauspielerin natürlich ein großes Glück, das zu spielen und dann mit Rolf Lasker hat sowieso, das war ein Traum.
Weil du gerade sagst, sie will sich nicht helfen lassen. Also ich muss sagen, ich habe das wirklich gut verstanden. Sie ist eine stolze, ganz normale Frau. Wie sie in ihrem Leben hat ihre Würde. Und plötzlich muss ständig geholfen werden. Und dass sie das abwehrt und dass sie da auch mürrisch wird und auch böse manchmal. Also ich konnte das total gut nachvollziehen, weil wir sind nicht geboren, um krank zu werden. Sie hat nicht diese Konstitution dafür. Wer hat die schon?
Ja, das ist der Punkt. Weil sie muss ja erstmal diesen Weg beschreiten, um zu begreifen, dass sie so, wie sie sich ihr Leben vorgestellt hat, dass sie das nicht mehr leben kann. Und das erstmal auszuhalten und das erstmal zuzulassen und dann eher ständig zu glauben, dass der Partner dir helfen kann, auch weil da ist zwar eine Liebe da und dass er aber über seine Kräfte geht und dass sie sich keinen Raum mehr lassen und sich nicht mehr respektieren und sich eigentlich mehr zerstören, als dass sie sich helfen, das alles so in dieser Rolle so zu entdecken und dann dieses Fortschreiten dieser Krankheit, dass sie am Schluss ja wirklich kaum noch laufen kann und wirklich einfach richtig voll behandelt werden muss und nicht mehr alleine leben kann. Das hat mich wirklich echt geheilt. Ne? Und ja, ich finde, es ist eine tolle, tolle Frauenrolle.
Was war für dich an dieser Krankheit, also MS ist es, das wird auch benannt im Film, ganz klar. Was war das für dich erzählerisch für eine Grundlage? Weil es ist schwierig. Das heißt ja einmal, auch der Mann sagt ja irgendwann mal, Hoffnung gibt es da jetzt nicht. Also man kann nicht darauf hoffen, dass es ein Happy End gibt oder eine plötzliche Wunderheilung oder etwas. Man weiß schon im Prinzip am Anfang des Films, wie es weitergehen wird.
Genau, meine Mutter hat MS und ich bin in den Emotionen, die dieser Film beschreibt, aufgewachsen und dachte immer, ach Mann, ich würde so gern mal von einer Liebesbeziehung, von einer Familienbeziehung, Konstellation erzählen, wo diese Krankheit die Beziehung beeinträchtigt und beeinflusst. Und bin dann an eine befreundete Drehbuchautorin Greta Lorea angetreten und habe sie gefragt, ob wir den Stoff zusammen entwickeln. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn es eine Liebesgeschichte wird. Und das hat sie dann ganz wundervoll geschrieben, wie ich finde. Und diese Fallhöhe, die mit der Liebesgeschichte natürlich reingeht, hilft zum einen, eine große Dramatik reinzubringen, weil da eine Krankheit ist, die, wo keiner weiß, wann, wie, was damit passiert und wo keiner weiß, wann das Leben auch endet, wie schlimm sie wird. All diese Facetten, die dann mit so einer Krankheit in so eine Beziehung kommen, hat sie ganz wundervoll beschrieben. Gleichzeitig, glaube ich, ist der Film auch für viele Menschen auch mit anderen Krankheiten und auch eine große Parabel an Beziehungen im Allgemeinen, dass man immer wieder daran arbeiten muss, sich zu sehen und dass es auch in Beziehungen wenig richtig und falsch gibt. Jede Emotion ist okay, von Schuld bis so, ja.
Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, was du gerade sagst. Denn man versteht ja beide Seiten. Man versteht auch den ungeduldigen Mann, der natürlich große Probleme hat, jetzt mit dieser Situation klarzukommen, weil der Kranke oder die Kranke ist auch eine Zumutung. Wir müssen das einfach so sagen, eine Zumutung in unserem Leben. Und ich finde, das erzählt der Film sehr aufrichtig und sehr ehrlich, ohne Sentimentalität. Und ich kann mir vorstellen, das dann auch so schonungslos zu inszenieren, war nicht ganz einfach. Auch das zuzulassen, dieses Gefühl von auch Hilflosigkeit und von Zumutung.
Ja, und jetzt ist es auch eine Realität. Also ich komme aus dem Dokumentarfilm. Film und ich glaube, ich suche immer das Authentische, Wahrhaftige und es ist halt einfach, so eine Krankheit ist halt einfach fürchterlich, ja, und es sind viele, viele Menschen krank und ich glaube, das ist einfach die Realität und da drin gibt es ja trotzdem auch Hoffnung und viel Schönes und so eine Gleichzeitigkeit im Leben, glaube ich, die ich auch spannend finde und finde ich auch das Kino gebrauchen kann.
Ich finde auch wichtig an diesem Film, dass er ja einen Prozess auch schildert. Und ich kann mir vorstellen, auch das war eine große Schwierigkeit. Also die Phasen der Krankheit, auch die Phasen der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit, der manchmal wieder aufkeimenden Hoffnung, ganz genau auch in so einer zeitlichen Chronologie zu erzählen. Immer genau zu wissen, wo befindet sich die Figur gerade, in welchem Stadium ist sie?
Ja, na, das ist wirklich so, da muss man sehr genau drauf achten, weil wir haben ja nicht chronologisch gedreht. Also sie haben versucht, aber es ging natürlich nicht immer, dass man sozusagen die Entwicklung oder der Krankheit und dem Verfall des Körpers genau richtig erzählt. Und das war dann schon ein bisschen eine Herausforderung, da musste man sehr drauf achten. Aber auf der anderen Seite für mich selber war das in Erinnerung an einer meiner besten Freunde, der in so einer ähnlichen Krankheit verstorben ist, war es für mich eigentlich ein Erinnern und ich sag immer auch eine andere Form von Abschied nehmen, weil ich mal die andere Seite versucht habe, wenigstens zu berühren und zu begreifen, was es mit einem macht, wenn man geistig und klaren, starke Persönlichkeit ist und man zusieht, wie der Körper sozusagen einem verlässt und einem nicht mehr gehorcht. Und das war für mich ganz wichtig. Und dadurch, manchmal musste ich nur die Augen schließen, mich erinnern und dann war das einfach alles da.
Und wie war eure Zusammenarbeit jetzt, also auch mit Rolf Larsgaard, um das genau immer auch klar zu machen? Denn es ist ja so wichtig, Wendt hat das ja beschrieben, es ist auch immer eine Liebe. Es ist immer eine Liebesgeschichte, auch in der größten Verzweiflung, Wut manchmal auch, ist es immer spürbar, die beiden, die haben eine Geschichte, eine gemeinsame und die haben immer noch eine Liebe.
Ja, ich verehre ja Rolf Larsgaard auch schon seit so vielen Jahren und wie gesagt, ich würde so gerne mal mit diesem unglaublichen Schauspieler drehen und er ist ja auch privat und als Kollege und einfach, es ist einfach ein Traum, mit ihm zu arbeiten. Und das war aber von vornherein für uns klar, als wir uns sahen und das Buch gelesen haben, das funktioniert nur, wenn wir eine große Nähe zulassen, beide. Und das ist die ganze Zeit dabei, selbst in den verzweifelten Szenen und im Streit oder in dem Auseinandergehen, ist da eine große Beziehung. Das ist einfach da. Und das, ja, das musste man gar nicht spielen. Das war einfach so da von uns. Und wir haben einfach nur aus dem geschöpft, was da ist. Das war eigentlich war wirklich ein Geschenk.
Ich wollte einfach genau in Zuschauerinnen auslösen, dass man hin und her springt zwischen den Charakteren. Also dass es sozusagen nicht einen klaren Helden und Antihelden gibt, sondern dass halt in so einem Leben mit einer Krankheit alles okay ist und alles möglich ist und jedes Gefühl. Und ich hoffe einfach, dass viele Menschen, auch MS-Betroffene, auch Menschen mit anderen Krankheiten oder auch eigentlich jeder irgendwie ein Fünkchen Hoffnung findet, wenn er den Film sieht und berührt ist von dem wunderbaren Spiel dieser beiden Schauspieler.
Ich bin jetzt sehr gespannt, wenn der Schlussapplaus aufbrandet, wenn wir ins Kino jetzt wieder reingehen, wie die Leute dann reagieren werden. Auf jeden Fall bin ich mir ganz sicher, man braucht erstmal ein bisschen Ruhe und dann wird es einen großen Gesprächsbedarf geben, ein großes Nachdenken auch darüber, was wir dem anderen bedeuten, was wir für den anderen tun können. Auch das löst dieser Film aus, finde ich, diese große Frage, was kann man für den anderen machen, was kann er auch für uns tun? Ein Film, der jetzt auf der großen Leinwand zu sehen ist, was ich toll finde, weil diese Gesichter und ihren Großaufnahmen zeigen wirklich alles, den ganzen Reichtum ihrer Gefühle auf der großen Leinwand unbedingt ansehen, diesen Film. Ein großes Versprechen, das löst dieser Film übrigens auch ein, nämlich große Emotionalität und ein großes Mitgefühl für seine Figuren. In der langen, langen Laufbahn von Dagmar Manze, wie ich finde, eine ihrer schönsten Rollen. Vielen lieben Dank, dass wir darüber reden konnten. Danke, Dagmar.
Danke dir auch.
Und vielen Dank, Wendler, der Regisseurin von Ein großes Versprechen.
Vielen Dank.
Radio 1 vormittags, das Filmmagazin. Am Dienstag ist es wieder soweit. Da beginnt das größte jüdische Filmfestival in Deutschland und es findet statt in Berlin und Brandenburg. Das jüdische Filmfestival läuft dann bis zum 19. mit einem großen Programm in Berlin und in Potsdam. Und ich darf ganz herzlich einen der Macher dieses Festivals begrüßen, Bernd Buder. Hallo, hallo.
Hallo, hallo, hallo Knut.
Bernd, du bist jetzt gerade in Ungarn, glaube ich, in einer Jury bei einem Filmfestival, kommst aber rechtzeitig zurück, um dann natürlich dabei zu sein, wenn das Festival am Dienstag geöffnet wird. Erste Vorstellung dann am Mittwoch. Und ich kann die Frage nicht ersparen, noch dazu bei diesem schönen Motto in diesem Jahr. Juicy Movies, also doppeldeutig juicy, heißt auch saftig, heißt aber auch jüdisch in diesem Falle. Also was für saftige jüdische Filme werden wir sehen? Was macht den jüdischen Film überhaupt für euch aus?
Ja, der extrem frisch natürlich, was schon im Sinn des Wortes saftig steckt. Mhm. Und jüdischer Film, da kann man darüber streiten, was ist ein jüdischer Film. In erster Linie sind Filme, die ihre Themen sehr diskursiv angehen. Man hat danach ganz viele Standpunkte, wenn man so einen Film gesehen hat. Sehr konfliktreich, oft auch streitbar und damit immer frisch. Also die Themen, die angegangen sind, sind dieses Jahr sehr persönlich, aber dadurch da auch sehr politisch. Und danach ist man immer ein bisschen schlauer oder auch nicht. Also man hat jedenfalls mehr Gedanken danach, als wenn man ins Kino geht. Und das macht diesen frischen Reiz an diesem Film aus für uns.
Es sind 43 Filme, also doch eine große Auswahl in diesem Jahr. Zwei Serien kommen noch dazu. Und du hast gerade gesprochen von persönlichem Zugang. Vielleicht kannst du da auch mal ein Beispiel nennen. Also weil gerade ich finde, solche Filme, die zeigen, wie sich Geschichte in persönlichen Geschichten dann wiederum spiegelt oder bricht in einzelnen Biografien, sind ja dann oft besonders einsichtsvoll und für uns wichtig.
Ja, also vielleicht um Film zu nennen, den man schon kennt, weil auf der Berlinale gelaufen ist, der Passfälscher, Geschichte von zwei Jugendlichen, die in der Nazizeit leben, beide jüdisch, verstecken ihr Judentum, wollen die Sau rauslassen, schaffen das auch eine Weile lang und allmählich geraten sie natürlich unter den Druck des Systems, geht auch ganz tragisch aus, mehr soll nicht verraten werden, aber einfach, wie man sich auch arrangiert mit bestimmten Zeiten und wie letztendlich, denn da gibt es wieder ganz viele Beispiele im Programm, wie sich die Trauma der Geschichte weiter verfolgen lassen, wie sie Generationen überspringen, wie sie bis heute noch präsent sind und wie sie Familiengeschichten auch bestimmt haben. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Beispiele. Vielleicht noch ein Beispiel, eine Weltpremiere, der neue Dokumentarfilm Adam und Ida. Mhm. Da geht es immer ein Wiedertreffen von Zwillingen, die sind während der deutschen Besetzung Polens getrennt worden, sind aufgewachsen in unterschiedlichen Familien, katholischen Familien, wo sie nicht zugeben durften, dass sie Juden sind und treffen sich Jahrzehnte später wieder und der Regisseur, dem ist es gelungen, diese Geschichte aufzuarbeiten und sehr detailreich und ja, klar, es liegt auf der Hand, dass solche Filme jetzt extrem emotional sind, aber auch eben extrem viel über Geschichte aussagen.
Mhm. Passfälscher übrigens in der Hauptrolle Louis Hoffmann, der inzwischen durch Dark ein richtiger Weltstar geworden ist und der das ganz wunderbar spielt, finde ich, so als Hochstapler, auch als Künstlertyp, der durchkommen will.
Das ist, man will halt durchkommen. Das ist egal, wie die Umstände sind. Man ist jung und ist auch Coming-of-Age-Film dabei. Also ich fand den toll, den Film.
Mhm. Dann, du hast schon das Dokumentarische angesprochen, auch immer wichtig bei diesem Festival, dass man dort in Geschichten hört aus der ganzen Welt. Du hast es auch schon angedeutet, es gibt Filme, die sich auseinandersetzen mit der Shoah, aber wir wollen auch nicht vergessen, das ist nicht das einzige Thema. Es geht immer wieder auch um ganz normales jüdisches Leben heute. Wie sieht's da aus?
Ja, das ist natürlich interessant. Da sind wir dieses Jahr echt extrem global, was ich toll finde. Also es gibt zum Beispiel einen Film Shalom Putti über eine jüdische Community in Uganda. Mhm. Es gibt einen Film aus dem brasilianischen Provinz, wo so eine Art jüdische Sekte existiert, wo man nicht weiß, ist es zwischen Sekte richtigen Judentum oder falschem Judentum. Also ganz unterschiedliche Facetten und das hat auch mir die Augen geöffnet, so das Verständnis von Judentum, wie unterschiedlich das überhaupt ist und wie allgemeingültig das auch ist.
Ganz wichtig in diesem Jahr finde ich die Hommage für Janine Meerapfel. Sie ist Regisseurin, Autorin, aber auch Präsidentin der Akademie der Künste in Berlin-Brandenburg. Also ich finde es besonders schön, dass ihr sie ehrt in diesem Jahr. Aber es ist auch nicht eine reine Retrospektive, keine Werkschau. Ihr wollt schon mehr erreichen damit.
Ja, wir haben uns die Filme wieder angeguckt und uns ist aufgefallen, sie sind natürlich erstmal, also ich finde sie toll, weil sie sehr emotional sind und ihre Geschichten auch sehr persönlich erzählen, wie ja andere Filme auch. Sie sind immer noch sehr aktuell, also im Film, wie zum Beispiel Kümmeltürken geht, über Alltagsrassismus oder Im Land meiner Eltern über Antisemitismus, muss man sagen, die sind leider noch aktuell. Spricht natürlich für den Film, aber spricht nicht für die Zeit, in der wir leben. Und wir koppeln die teilweise mit Filmen jüngerer Filmemacherinnen, Filmemacher, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Also zum Beispiel die Kümmeltürken lebt, wird gekoppelt mit einem Film von Alschen Bademzeug am Rand der Städte, wo es auch so um das Leben von Türkinnen und Türken in Deutschland geht. Danach gibt es ein Filmgespräch zwischen Bademzeug und Meerapfel. Also wir wollen ihre Filme in den Dialog mit aktuellen Filmen setzen und dann auch die Filmemacherinnen zusammenbringen, also jung und alt, und damit auch gucken, welchen Einfluss hat auch eine Filmemacherin wie Janine Meerapfel auf die jüngere Generation. Mhm. Und umgekehrt, wie reflektiert sie die Filme, wie sieht sie die Filme ihrer quasi der Leute der nächsten Generation von Filmemachern.
Dann noch eine ganz praktische Frage am Schluss. Also Berlin und Brandenburg, Berlin und Potsdam sind dabei. Wo laufen die Filme? Wie kann man am besten an Karten rankommen? Also wie ist der Weg zum jüdischen Filmfestival?
Ja, erstmal natürlich Informationen über unsere Webseite www.jfbb.info. Die laufen in Berlin im Delphi Lux, im Kulturforum Open Air Kino und auf der MS Goldberg. Das ist das neue Projekt, ein jüdisches Theaterschiff, liegt in Spandau vor Anker. Alter Lastkahn, der zum Film- und Theaterschiff umgebaut ist, also unbedingt hingehend, neuer Kulturort. Und in Potsdam ist uns auch ganz wichtig, Potsdam weiter zu etablieren als Festival, Hauptstadt Brandenburgs, in diesem Fall fürs jüdische Filmfestival. Ganz toll werden Open-Air-Vorstellungen werden im Kutschstallhof mitten in Potsdam. Neu dabei ist das Haus der Brandenburg-Preußischen Geschichte und natürlich schon im letzten Jahr installiert hier noch das Filmmuseum Potsdam.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Bernd Buda. Wünsche natürlich viel Erfolg. Am Dienstag geht es also los. Es ist das 27. schon jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg. Läuft dann bis zum 19. mit einer Riesenauswahl von dokumentarischen und von Spielfilmarbeiten mit jüdischen Themen. Vielen Dank, Bernd, und komm gut nach Hause. Tschüss.
Danke.
Und wir schalten jetzt auch gleich zu einem Festival, aber ein Musikfestival, das wir begleiten in diesem Jahr. Freuen uns riesig, dass wir dabei sind. Und zwar ab 14 Uhr Christiane Falk beginnt dann erstmal mit der Übertragung vom Tempelhof Sounds Festival. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Kurt Elstermann. Wir hören uns dann am kommenden Samstag wieder zu 12 Uhr mittags.